Also Pubertät ist ja auch so die Zeit der Widersprüche. Das ist für Eltern manchmal gar nicht so nachvollziehbar. Selbst wenn die Kinder sagen, du bist die dürste Mama auf der Welt, brauchen die die unbedingt und wollen die auch, dass sie irgendwie trotzdem noch die Arme ausbreitet. Und das ist wichtig, dass wir das als Eltern verstehen.
Herzlich willkommen bei Hey Familie, dem Familienpodcast von DM Glückskind.
Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen, die uns als Eltern wirklich bewegen. Wir, das sind Hebamme und Journalistin Kerstin Lücking und Reporterin Dorothee Dahinden.
Diese Lebensphase kann ganze Familien auf den Kopf stellen, weil die Eltern ihre eigenen Kinder einfach nicht mehr verstehen und die heranwachsenden Teenies wiederum ihre Eltern nicht mehr. Denn die werden jetzt fett peinlich, haben gar keine Ahnung von nichts und sollen sich bitteschön nicht mehr in die eigenen Angelegenheiten einmischen.
Ja, und als siebenfache Mutter mit 4 Kindern gleichzeitig in der Pubertät kann ich wiederum sagen, ich muss viel atmen. Die Kinder schlafen wahnsinnig viel und das sprengt schon mal gerne jeglichen Zeitplan. Dazu gehören natürlich auch akute Widerwilligkeit und ein Ping-Pong der Gefühle zum allgemeinen Daseinszustand. Ich werde quasi von null auf gleich angeranzt und dann aber wieder in den Arm genommen. Und inzwischen weiß ich sehr gut, damit umzugehen und freue mich umso mehr, dass wir mit dieser Folge Eltern Wissen an die Hand geben und so supporten können.
Eingeladen haben wir für dieses Gespräch zum Thema Pubertät Elisabeth Raffauf. Sie ist Diplompsychologin, Buchautorin und für verschiedene TV-Sender als Expertin im Studio unterwegs. Das Schöne ist, liebe Elisabeth, du verstehst nicht nur die Eltern, sondern eben auch die Teenies. Und wir freuen uns jetzt ganz, ganz besonders auf diesen Talk mit dir.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Liebe Elisabeth, viele Eltern, so erleben wir es zumindest, haben regelrecht Schiss vor der Pubertät. Was antwortest du denn, wenn solche Gefühle bei dir ankommen?
Ja, das ist ja so. Ich mache auch Gruppen für Eltern von Jugendlichen und da gibt's sehr, sehr unterschiedliche Eltern, die da sitzen. Die einen sagen, bei uns brennt die Hütte und die anderen sagen, bei uns ist eigentlich noch alles gut, aber ich wollte schon mal wissen, was so auf mich zukommt. Das sind die, die du jetzt vielleicht gerade ansprichst. Also erstmal sage ich, Mensch, letztendlich ist es eine super spannende Zeit und wir können uns glücklich schätzen, dass wir daran teilhaben dürfen. Und die Kinder und Jugendlichen sind nie so unverstellt wie in der Zeit und die erden uns.
Du meinst auch, wir kommen dann sozusagen noch einmal in eine ganz neue Beziehung zueinander, oder?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also wenn es gut läuft, dann tun wir das. Dann ändert sich was in der Zeit. Dafür ist die auch da, dass sozusagen die Kinder eben nicht mehr Kinder sind erstmal, aber auch noch nicht erwachsen. Also die sind so irgendwas dazwischen. Eine Mutter hat mal gesagt, die haben so eine Sehnsucht und die wissen nicht, wonach. Und das ist genau diese Zeit und da sind wir dabei.
Was würdest du denn sagen, wir erleben das nun auch von vielen Eltern, mit denen wir gesprochen haben, dass die sich selbst dann so auch fühlen wie in so einem Schleudergang in dieser Zeit. Also wie kommen wir da erst gar nicht rein oder auch raus aus so einem Gefühl?
Ja, ich sag mal so, dass man da erst gar nicht reinkommt, das wäre eigentlich schade. Mhm. Also es ist ja auch gut so, das gehört dahin. Also wenn es da irgendwie Schleudergänge in Familien gibt, dann ist das die passende Zeit. Weil da ist Umbruch angesagt, die Kinder müssen sich verändern und die wissen noch nicht genau, wie das geht. Die haben ganz viele große Fragen. Wo ist mein Platz in der Welt? Wo gehöre ich denn eigentlich hin? Und was muss ich denn machen überhaupt, um dazu zu gehören? Und das weiß man alles noch nicht und das muss ausprobiert werden. Und dazu kommen die ganzen Umstellungen, körperliche Umstellungen, die Hormone und was da alles so passiert im Gehirn und auch hormonell. Da kommt ja ein Riesencocktail zusammen und das ist irgendwie vollkommen klar, dass das so ist. Und wenn das in der Zeit ist, ist es gut. Wenn Eltern sagen, meine Kinder, die haben erst mit 25 angefangen zu rebellieren, das ist blöd. Hm.
Elisabeth, du bist ja so ein bisschen die Teenie-Versteherin. Hat das vielleicht auch ein bisschen was mit deiner eigenen Geschichte zu tun?
Na klar, auf jeden Fall. Ich habe mich das natürlich auch schon oft gefragt, wieso beschäftige ich mich mit dem Thema und auch schon so lange. Und in diesem Buch, was ich geschrieben habe über die Pubertät, da stehen auch einige Sachen aus meiner Pubertät drin. Wenn Eltern das lesen, dann schlagen die oft die Hände über den Kopf zusammen, weil das so ja heftig sich anhört. Und ich selber habe auch immer gedacht, Wenn meine Kinder so mit mir umgehen wie ich mit meinen Eltern, dann gnade mir Gott. Mhm. Jetzt für Eltern heute würde ich auch immer sagen, und das frage ich auch Eltern immer, wie war denn eigentlich ihre Pubertät? Wie war es denn bei Ihnen? Weil das ist die Verbindung ja zu meinen Kindern heute. Wenn ich mich erinnere, dann kann ich ganz viel verstehen. Auch wenn ich das nicht gut finde. Aber ich kann erstmal eine Verbindung aufbauen, indem ich sage, du, ich verstehe, dass du keine Lust hast, aufzustehen. Und ich verstehe auch, dass du keinen Bock auf Schule hast. Das ist sehr verständlich. Und gleichzeitig muss ich dir sagen, als Eltern, du hast Schulpflicht, du musst jetzt los. Ja? Also es geht ja darum, einerseits eine Verbindung aufzubauen und andererseits aber auch zu zeigen, was man denkt und was irgendwie auch noch so die Leitplanken sind.
Und ich glaube, aus meiner Sicht jetzt geht es auch darum, diese Verbindung zu halten. Also ich weiß nun, meine Mutter war alleinerziehend und ich war oft richtig fies, habe auch die Straßenseite gewechselt und sie nicht gegrüßt und hatte irgendwie mal das Gefühl, ich muss rebellieren, mich vielleicht auch mal gemein verhalten. Aber das Wichtigste war eigentlich für mich, dass ich immer gemerkt habe, sie nimmt es mir nicht übel. Und sie weiß, dass es eine Phase ist. Und so ein gewisses Verständnis auch gegenübergebracht zu bekommen. Was würdest du sagen, wie wichtig ist das?
Ja, also was du da ansprichst, ist ein Kernpunkt. Also das Schwierige ist ja, wenn Eltern dieses Rebellieren so persönlich nehmen. Wenn die denken, jetzt will mein Kind mir persönlich einen reindrücken. Aber wenn Eltern sagen, ich weiß, dass das jetzt diese Phase ist und dass ich da irgendwie voll am Start sein muss und gleichzeitig muss ich mich aber nicht persönlich gekränkt fühlen. Ich sage mal so, das ist die wichtigste und auch gleichzeitig die schwierigste Aufgabe, die Eltern haben.
Elisabeth, kannst du uns einmal eine Definition geben, was ist denn die Pubertät genau? Also wir wissen, wir sind nicht mehr ganz Kind, aber auch noch nicht erwachsen. Was heißt das denn jetzt eigentlich?
Naja, ich finde immer das Wichtigste, dass man weiß, worum geht's für die Kinder da eigentlich. Also es geht um die, sich auch abzunabeln von den Eltern und den eigenen Weg zu suchen. Und das ist irgendwie, der Weg ist ein Labyrinth oder auch ein Zickzack oder was auch immer. Also es geht darum, wo ist mein Weg, wo ist mein Schritt in die Welt und wie kann das gut gehen? Das ist aus meiner Sicht das Wichtigste. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Definitionen. Aber wenn du jetzt anguckst, was ist für das Kind selber das Wichtigste? Darum geht's eigentlich. Das rauszufinden, mein Platz, mein Stand in der Welt, wo gehöre ich hin? Wo möchte ich sein und wie möchte ich sein? Und das wird ausprobiert in allen möglichen Facetten. Da ist man mal gemein und da ist man mal traurig und da ist man mal alles Mögliche. Da zieht man sich mal so an und dann wieder anders und dann redet man mal so und redet wieder anders und dann guckt man, wo will ich dazugehören? Und auch wiederum, man möchte ja dazugehören und gleichzeitig auch etwas ganz Individuelles haben. Also Pubertät ist ja auch so die Zeit der Widersprüche. Das ist für Eltern manchmal gar nicht so nachvollziehbar. Selbst wenn die Kinder sagen, du bist die döste Mama auf der Welt, brauchen die die unbedingt und wollen die auch, dass sie irgendwie trotzdem noch die Arme ausbreitet. Und das ist wichtig, dass wir das als Eltern verstehen.
Dass wir verstehen, dass unser Kind jetzt noch mehr seine Persönlichkeit im Grunde genommen entwickelt, oder?
Ja, ganz genau. Genau, darum geht's jetzt, ja.
Welche Phasen gibt es denn eigentlich so in der Pubertät? Können wir das so untergliedern?
Ja, es gibt ja, also wenn man das jetzt so ganz klassisch sieht, du kannst irgendwie sagen, es gibt so eine Art Frühpubertät, da fängt das schon an, auch körperlich. Das ist ja so, dass die Kinder schon in der Grundschule, dass da schon irgendwie die Hormone sich vermehren und da schon was passiert, selbst wenn das körperlich noch gar nicht sichtbar ist. Bei vielen, bei manchen ist es auch schon sichtbar. Manche Mädchen in der Grundschule bekommen sogar schon ihre erste Regel. Der erste Samenerguss bei den Jungen ist etwas später und also etwas später als bei den Mädchen. Also es gibt die Vorpubertät, ich sag mal so jetzt grob bis 12 und dann kommt die Pubertät, die eigentliche, die rechnet man so von 12 bis 16 und dann kommt noch so eine Nachpubertät bis 18. Und manche fragen dann, wenn ich das jetzt alles schon nicht irgendwie steuern kann, wie kann ich das denn irgendwie berechnen? Wann hört das denn endlich auf? Und dann muss man manchmal die Eltern so ein bisschen enttäuschen und sagen, manchmal geht das auch noch weiter. Es gibt ja auch dieses sogenannte Emerging Adulthood. Mit 18 ist oft eben auch noch nicht vorbei. Dann wird's oft ruhiger. Aber es ist noch ganz viel los und brauchen uns noch ganz viel. Also es gibt oft noch so einen Nachklapp. Müssen wir uns drauf einstellen. Ist auch schön.
Elisabeth, du kennst sicherlich diese Bilder, die es manchmal von Jugendlichen gibt, wo die so auf der Stirn einen Zettel geklebt haben mit dem Satz, ich bin gerade im Umbau. Was passiert denn ganz genau so in dem Gehirn in der Pubertät? Kannst du da so ein bisschen Überblick geben?
Ja, also ich bin keine Hirnforscherin, ja. Aber ich habe das mir so erklären lassen, das Gehirn entwickelt sich sozusagen von hinten nach vorne. Das heißt, vom Kleinhirn zum Stirnlappen. Und in der Pubertät ist es die Entwicklung noch nicht fertig. Also das vorne, das ist sozusagen dazu da, dass man wohlüberlegte, gute, rationale Entscheidungen trifft. Jetzt ist das aber noch nicht entwickelt. Das heißt, da gibt's in der Mitte was. Es ist die Amygdala, der Mandelkern, und das übernimmt. Der übernimmt. Und der ist aber dafür zuständig, dass man irrationale, emotionale Entscheidungen wieder besseren Wissens trifft. Oft sagen Eltern, die weiß doch, müsste doch mal endlich wissen, wo hier bei uns im Haus der Mülleimer steht. Wieso bringt er denn nicht raus? Natürlich weiß er das. Aber das ist nicht dran gerade. Also die Kinder wissen das ja alles. Aber der Speicherplatz im Gehirn ist eigentlich mit wichtigeren Dingen voll. Nämlich, was muss ich machen, um in der Clique dabei zu sein? Wer ist mein Freund? Das heißt, der Mülleimer, der passt da nicht mehr rein. Die Amygdala ist Chefin und die sagt, du kannst auch einfach was machen, was überhaupt gegen jede rationale Überlegung ist.
Gut, dass ich das jetzt mal weiß, Elisabeth. Die können ja auch nicht nur an was anderes denken, sondern sie können ja vor allen Dingen auch sehr viel schlafen, was mich ja manchmal an den Rand des Wahnsinns bringt. Warum brauchen die das halt gerade so? Ist das umbaubedingt? Und vor allen Dingen, was macht das auch mit dem Biorhythmus der Kinder?
Natürlich ist der Biorhythmus oder der Schlafrhythmus, das weiß man ja auch, oft ganz entgegengesetzt zu dem, was wir von den Kindern fordern. Mhm. Also es ist ja auch klar, dass die eigentlich morgens, wenn um 7 oder bei manchen noch früher der Wecker klingelt, dass die da eigentlich noch nicht fertig sind. Und das ist einfach so. Das wäre schön, wenn Schulöffnungszeiten das irgendwie beachten könnten. Das ist natürlich dann schwierig mit der ganzen Familienorganisation oft. Aber ja, das ist so. Da gibt es einen anderen Rhythmus und die brauchen auch mehr Schlaf.
Viele, viele Teenies sind ja jetzt auch launischer. Manche vielleicht gar ein bisschen wütender, aggressiver. Was hilft denn jetzt? Wozu rätst du, liebe Elisabeth, wenn unser Kind vielleicht ganz anders ist? Wir es nicht so gut handeln können?
Ja, erstmal ist ja wichtig, was ist denn da eigentlich dahinter? Das ist ja nicht so, dass das bei allen der gleiche Grund ist oder die gleiche Ursache hat, sondern das ist ja ganz unterschiedlich. Also ich merke in meinen Gruppen, dass dieses Thema Respektlosigkeit und auch Aggression, das ist fast das Thema Nummer eins seit einiger Zeit. Für uns ist natürlich wichtig, dass wir klar machen, Respekt ist die Basis. Also ohne das geht's nicht. Und das heißt für Eltern einerseits, dass sie, wenn die Kinder sie so anfeinden oder respektlos ansprechen, dass sie da nicht drauf einsteigen. Mhm. Also manche Eltern sagen dann, ach, ich mache sozusagen, ich mache es genauso. Und das ist tödlich, weil du begibst dich dann auf die Ebene der Kinder und dann bist du eigentlich verloren. Ich weiß nicht, ob ihr den Psychologen Haim Omer kennt, der hat zwei solche Eskalationsspiralen beschrieben. Und das ist die eine Eskalationsspirale, die heißt Feindseligkeit erzeugt Feindseligkeit. Und dann gibt sozusagen ein Wort das andere. Das Kind sagt zu mir, du bist die bescheuertste Mutter auf der Welt. Und dann sag ich irgendwie, du bist das bescheuertste Kind auf der Welt. Und dann schaukelt sich das hoch und am Ende liegen eigentlich zwei Verletzte in der Ecke. Mhm. Das heißt also, das Wichtigste ist, dass Eltern auf diese Respektlosigkeit, auf keinen Fall, dass sie das zurückgeben, sondern dass sie ganz klar machen, so reden wir hier nicht. Und wir können über alles reden, aber nicht so. Und wenn das gerade für dich nicht geht, dann geht mal gerade jeder einen anderen Weg. Du gehst links um den Block, ich rechts und in 3 Stunden treffen wir uns wieder und dann probieren wir es nochmal. Also es gibt ja Eltern, die sagen, ach, das höre ich schon gar nicht mehr. Nee, das darf nicht überhört werden. Da ist Grenze.
Elisabeth, hast du das Gefühl, dass sich Pubertät seit Corona noch mal geändert hat?
Ich habe das Gefühl, dass dieses Thema Aggression zugenommen hat. Ja, dass da konnten ja die Jugendlichen sich nicht so entwickeln, wie sie das eigentlich hätten machen müssen. Das war die Zeit, die sollten raus in die Welt gehen, Freunde treffen. Und stattdessen mussten sie zu Hause bleiben und haben die Eltern wieder mehr gefragt, wo gehst du hin und das darfst du nicht. Und pass auf, dass du deine Oma nicht ansteckst und du triffst keine Freunde. Die konnten ja gar nicht üben. Die konnten nicht das machen, was eigentlich ihre Aufgabe war. Und natürlich, dann viele sind dann natürlich an den Endgeräten oder ich weiß nicht, gelandet. Und das ist ja an irgendeinem Punkt auch sehr unbefriedigend. Und dann, also da hat sich aus meinem Gefühl her sehr viel aufgestaut. Also seit Corona merke ich das auch in den Gruppen, dass die Eltern von viel jüngeren Kindern schon viel mehr darüber reden, welche Aggression da eigentlich ist. Also da muss man als Eltern ganz klar sein, dass man nicht drauf einsteigt, also selber vollkommen, also natürlich kann man sich erstmal selber überprüfen, ne? Dieses Vorbild sein ist das A und O, das wirkt viel mehr als das, was wir sagen. Und gleichzeitig aber auch sagen, so reden wir nicht miteinander. Das heißt aber nicht, dass meine Tür zu ist, sondern jetzt machen wir mal gerade eine Pause und wir kommen wieder zusammen, probieren es nochmal. Aber Respekt ist hier die Bedingung, unter dem sprechen wir hier nicht.
Was würdest du denn sagen, wie wichtig ist in der Pubertät zum Beispiel auch der Sport?
Naja, auf jeden Fall ist es wichtig. Also du fühlst dich ja körperlich. Es ist nochmal ein ganz anderes Erleben. So, ne? Und das gibt dir ja auch Kraft. Es geht ja auch darum, dass du so ein gutes Selbstgefühl kriegst, sage ich mal. Ne? Also dass du weißt, wie kann ich mit Leuten sprechen und wie das geht auch über den Körper. Also wenn ich mich sicher in meinem Körper fühle, dann kann ich auch anders auftreten. Und allein dafür ist es wichtig. Ich meine damit nicht Hochleistungssport oder so, sondern irgendwie deinen Körper ausprobieren und auch irgendwie mitgestalten.
Viele leiden ja auch darunter, wenn sie verstärkt Pickel bekommen und müssen sich im Zweifel auch noch blöde Sprüche von den Mitschülerinnen und Mitschülern anhören. Wie können wir denn ja bei diesen körperlichen Veränderungen, also heißt, wenn jetzt bei Mädchen die Brüste wachsen oder der Junge viele Pickel im Gesicht hat, wie können wir da unterstützen?
Also da geht es erstmal darum, auch ganz viel Verständnis zu haben. Das ist auch echt scheiße. Ja? Mhm. Also gerade in der Zeit, wo es auch darum geht, sich zu zeigen und sich auszuprobieren und wo man so empfindlich auch ist. Man ist ja auch viel unsicherer. Und andererseits gibt es Mitschülerinnen und Mitschüler, die auch viel, sagen wir mal, viel eher bereit sind, auch jemanden zu verletzen und zu hänseln, ja. Und da kommt echt was zusammen. Das ist richtig blöd. Also da müssen wir sie total stärken.
Ich finde das so wichtig, dass du das nochmal sagst, weil ne, das ist, glaube ich, ja, dieses Abwatschen des eigenen Kindes, ne, um zu sagen, ja, das ist jetzt halt einfach eine Phase, da musst du jetzt durch mit deinen Pickeln, nee. Das finde ich so gemein, ja, sondern dass man dann halt wirklich sagt, komm, jetzt gehen wir mal zusammen und gucken mal, was der Markt zu bieten hat oder
genau.
Wie auch immer. Ne?
Ja, ja, natürlich, genau. Ja klar, absolut. Ja.
Ich würde gerne nochmal kurz zurückspringen zu einem Punkt, nämlich zur Aggression. Ich würde gerne von dir wissen, ob sich das differenziert zwischen Mädchen und Jungs auch so im Hinblick auf Autoaggression. Wie sieht das denn da aus in dem Punkt?
Naja, man weiß ja, dass das Mädchen eher zu Autoaggression neigen als Jungen. Also dass Jungen eher ihre Aggressionen sozusagen nach außen wenden und aggressiv anderen gegenüber sind und Mädchen das häufig speichern und dann, ein Essthema bekommen oder sich ritzen oder sich selbst verletzen auf eine andere Weise. Das ist so. Das heißt nicht, dass das immer so ist. Es gibt auch Jungs, die wirklich schlimme Essthematiken haben, aber deutlich weniger. Also das Verhältnis ist 1:9.
Ja.
Und ja, das ist so. Und das hat sich ja auch mit der Erziehung zu tun oder mit dem Gesellschaftlichen, wie haben Mädchen zu sein und Jungs. Ne? Ich meine, da ändert sich einiges, aber das sind natürlich Jahrtausende alte Traditionen.
Ja, und Eltern werden sicherlich aus allen Wolken fallen, wenn sie merken, dass ihre Tochter sich verletzt. Was würdest du in dem Fall den Eltern raten?
Auf erstmal das ernst zu nehmen. Wichtig, oft ist das ja so, dass dann Eltern auch erstmal das nicht wahrhaben wollen, dass sie dann sagen, ach, das ist so eine Mode und die anderen machen das auch in der Klasse oder ist ja nur einmal oder so. Nein, man muss sich das mal vorstellen. Das ist mit einem scharfen Gegenstand gehst du über deine Körpergrenzen. Und das macht man nicht aus Spaß. Also das finde ich wichtig, das ernst zu nehmen und auch zu sagen, ich mache mir Sorgen, ja. Lass uns bitte Unterstützung holen und Hilfe holen. Also das auf jeden Fall. Und selbst wenn man hingeht und das war eine einmalige Sache und man trifft auf eine Therapeutin oder einen Berater und die sagen, okay, es ist alles in Ordnung. Selbst das ist ja dann auch gut, ja? Das mal zu hören. Aber auf jeden Fall erstmal ernst nehmen, das ist kein Spaß und das... das ist wichtig, dass wir da nicht drüber weggehen.
Und wenn ich jetzt mal auf den Jungen eingehe, also wenn ich merke, mein Sohn ist wahnsinnig aggressiv und ich komme irgendwie so gar nicht an den ran, was mache ich mit dem?
Ja, das wichtig ist ja auch, dass wir den Kindern sozusagen die Möglichkeit bieten, es muss nicht alles über mich laufen. Also es ist super, wenn es einen zweiten Elternteil gibt, der ansprechbar ist und für die Kinder da ist. Und wenn es den nicht gibt, dann ist es gut zu gucken, wer könnte es sonst sein. Also wenn wir zwei das gerade nicht gut können, dann wen können wir reinholen? Also wie kann das irgendwie, welche Person ist da, die es gut mit dem Kind meint und zu dem das Kind wiederum auch Vertrauen hat, sodass da mal auch über das Thema Aggression auch mal gesprochen werden kann und auch mal zu gucken, was sind denn das für Gefühle und wo kommen die denn her und gibt es eine andere Möglichkeit als zu schlagen und die Aggression körperlich rauszulassen? Gibt's, ja gut, Sport ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber wie kann man die Aggression verstehen? Und wenn es da niemanden gibt im Bekannten- und Freundeskreis, dann ist es auf jeden Fall gut, auch mal sich professionelle Hilfe zu holen.
In der Pubertät werden ja auch Freundinnen und Freunde in der Regel sehr wichtig. Was bedeuten jetzt auch Klicken und Zusammengehörigkeit?
Ja, alles. Das ist doch klar. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und das wird ja auch gesehen. Ich meine, im Moment ist ja ganz viel das Thema auch Einsamkeit bei Jugendlichen. Gibt es jetzt im Moment auch von der Bundesregierung ein großes Programm. Und das ist natürlich wahnsinnig schambehaftet, zuzugeben oder zu zeigen, ich habe niemanden. Und Freunde zu haben heißt ja auch, die helfen mir auch aus meinem Elternhaus rauszukommen. Ja, da kann ich auch mal, die verstehen mich vielleicht ganz anders. Also Freunde sind super wichtig und vielleicht auch jetzt eine Zeit lang wichtiger als die Eltern, zumindest gefühlt. Ja, dass die Eltern trotzdem immer als Säule da sein müssen, ist ganz klar. Aber für mich selber, mich interessiert doch im Moment viel mehr, was sagen denn die anderen? Und das dient ja auch dazu, mehr über mich zu erfahren, wenn ich mit Freunden mich austausche. Und das dient auch dazu, meinen Weg zu finden. Also es ist unfassbar wichtig in alle Richtungen. Und natürlich auch Trost zu finden, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich Ärger zu Hause habe. Und dann jemanden zu haben, Mensch, du, das kenne ich auch, komm mal her, lass uns mal sprechen. Oder wie kann ich dir irgendwie helfen?
Und kann sich so ein Verhalten in einer Clique oder Peergroup aber auch mal wandeln und es kann Mobbing auftreten, nicht jetzt nur unbedingt in dieser eigenen Gruppe, sondern tatsächlich auch ja, durch Erwachsene, durch Lehrer. Elisabeth, und da hätte ich gerne von dir eine Einschätzung, was heißt denn eigentlich oder was macht dieses Mobbing langfristig mit uns?
Ja, das prägt dich, du. Also das hast du sogar noch im Erwachsenenalter, wenn das nicht gut aufgearbeitet wurde. Das ist ganz, ganz schlimm. Und das bringt manche ja wirklich auch in tiefste Traurigkeit, tiefste Verzweiflung und im extremsten Fall sogar in Suizid.
Ja.
Also das ist wichtig, wenn wir das als Eltern mitkriegen, dass da sowas ist, dass wir dann auf jeden Fall sagen, da muss was getan werden. Den Jugendlichen, den sage ich immer, es ist wichtig, dass du damit, dass das alle Leute erfahren. Weil die haben oft das Gefühl, ich sag nichts, dann wird's auch nicht schlimmer. Aber es ist wichtig zu wissen, das Gegenteil ist richtig. Wenn ich nichts sage, wird's schlimmer. Das heißt, es müssen alle wissen. Und wir als Eltern, wir denken, wir müssen das auch wissen. Das muss publik gemacht werden in der Schule. Und wenn die Lehrer nicht drauf eingehen, dann müssen wir irgendwie zum Rektor gehen. Und das muss wirklich ganz, ganz breit gemacht werden. Und oft ist das ja so, dass die Kinder dann sagen, nein, Mama, bitte tu das nicht, geh nicht zu meinem Lehrer. Und dann ist es wichtig, dass wir den Kindern erklären, doch, das ist richtig und wichtig, das müssen wir machen. Also manche Eltern machen das dann so, dass sie sozusagen hinter dem Rücken der Kinder das machen. Das ist keine gute Idee, weil das ist Vertrauensbruch. Ja. sondern wir müssen den Kindern sagen, wir müssen das machen, auch wenn du das jetzt gerade nicht willst, aber das ist total wichtig. Wichtig für die Kinder ist dann auch, dass sie, ich sag mal, jetzt in den nächsten mindestens 3 Monaten eine gute Begleitung haben, weil die natürlich berechtigte Sorge haben, dass die Mobber dann Rache nehmen, sage ich mal. Ja. Das heißt, dass die Kinder wissen, okay, du wirst zur Schule begleitet, wir verabreden, du kannst dich verabreden, wir gucken, dass du sicher bist in der nächsten Zeit und du lässt mal die Medien, über die das natürlich ja auch massiv passiert, lässt du erstmal weg, sperrst die Leute und wir zeigen das an oder erstmal wir zeigen das bei den Lehrern an und wir gucken mal. Es gibt Lehrer, es gibt Rektoren, die sich sehr gut darum kümmern und es gibt welche, die so tun, als gäbe es das nicht. Das muss man gucken, wie ist das bei unserer Schule und was kann man machen.
Und kannst du noch einmal an dieser Stelle aber sagen, wenn wir jetzt auf die Pubertät blicken, worin unterscheiden sich die Phasen bei Mädchen und Jungen? Und was unterscheidet sich grundsätzlich?
Ja, also ein großer Unterschied ist natürlich, dass es bei den Mädchen früher losgeht. Das weiß man, dass es manchmal sogar 2 Jahre ein Unterschied ist. Ne? Dass also Mädchen 2 Jahre früher körperlich sich entwickeln. Und ja, da passiert ja auch, die wirken zumindest dann häufig ja auch schon Erwachsener sind sie auch. Also das merken die ja auch in der Schule. Ne? Das gleicht sich dann irgendwann wieder an. Wenn die so 15, 16 sind oder so, dann holen die Jungs irgendwie auf oder die Mädchen bleiben stehen auf jeden Fall. Dann gleicht sich das wieder an. Das ist ein großer Unterschied, dass die Jungs auch denken, Mensch, boah, ich habe hier Mädels in meiner Klasse, die sind schon so voll entwickelt und ich bin eigentlich noch mehr nur an Fußball oder an Gaming interessiert, aber so, ne, das merkt man ja häufig, dass in Klassen dann so am Anfang der Pubertät und dass da große Unterschiede bestehen und die gleichen sich wieder aus.
Sag mal, woran liegt das eigentlich, dass Jugendliche sich immer so gerne überschätzen? Also ich denke irgendwie oder habe so Bilder vor den Augen, wie sich Jugendliche mit dem Skateboard an die U-Bahn hängen. Woher kommt diese Risikofreude?
Ja, ich meine, das ist natürlich, das kann man, da gibt es sicher ganz viele Erklärungen. Wenn ich jetzt Neurowissenschaftlerin wäre, dann würde ich sagen, das hat dann mit der Amygdala zu tun, weil jetzt gerade irgendwie das einfach nicht dran ist, irgendwie rational zu gucken, was ist gut und vorsichtig zu sein, sondern ein Jugendlicher hat mir das mal auf den Punkt gebracht und hat gesagt, was machst du denn? Und sagt er, ich muss gucken, was geht. Es geht darum, wo ist die Grenze und wie kann ich diese Grenze überschreiten? Das muss ausprobiert werden. Und das ist eben auch dran. Wie komme ich da drüber? Oft sagen ja auch Eltern, wir können ja gar keine Grenzen mehr setzen, das nützt ja gar nichts mehr. Natürlich nützt das was. Grenzen sind zum Überschreiten da. Und es ist wichtig, dass Eltern das einerseits wissen, das ist eine Orientierung und dass die Jugendlichen aber gucken müssen, was geht. Also die Aufgabe der Jugendlichen ist, gucken, was geht. Und unsere Aufgabe ist, an manchen Stellen noch mal auch klar machen, was nicht geht. Wenn jeder seinen Job macht, dann gibt es Reibung. Und das ist genau richtig.
Und was tun wir, wenn das Kind partout nicht hören möchte und die Grenze immer überschreitet und uns damit ja auch wirklich ratlos hinterlässt?
Ja, also das Wichtigste ist ja erstmal, dass wir da auch, sagen wir mal, mit dem eigenen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen sind. Also, dass wir nicht dann resigniert aufgeben und sagen, ich kann, will, es nützt nichts. Weil damit unterschätzen wir auch unsere Wirkung. Weil die Jugendlichen werden uns das jetzt noch nicht zeigen, dass das eigentlich richtig ist, was wir sagen. Manchmal ist das ja so, dass die Eltern auch so darauf hoffen, dass die Kinder das jetzt endlich einsehen oder dass die sagen, Mama, hast du gut gemacht. Nein, das ist jetzt noch nicht dran. Das kommt erst mit 25. Das heißt, wir müssen uns irgendwie erstmal selber sichern als Eltern und sagen, das ist meine Meinung und das sage ich, auch wenn die Jugendlichen so tun, als hätten sie es nicht gehört. Das ist egal, es hat trotzdem eine Wirkung. Das müssen wir erstmal für uns wissen. Ja. Und wenn das immer weiter passiert, dann müssen wir natürlich auch gucken, wie können wir das in Ruhe auch nochmal einfangen. Oft ist das ja so, dass Eltern das dann in der Situation, wenn schon alles so aufgeheizt ist, irgendwie versuchen zu klären und die Kinder zurückzurufen. Und das schaukelt sich dann oft auf. Also es muss ja auch eine Möglichkeit haben, so pass mal auf, was macht dich denn so unruhig? Wieso geht das nicht? Komm, wir gehen mal Tischtennis spielen, wir gehen mal spazieren, Eis essen oder backen Kuchen oder irgendwas. Und dann kommen wir vielleicht ins Gespräch und dann können wir vielleicht auch erfahren, was ist denn das, was es dir so unmöglich macht, irgendwie, dass du da irgendwie ruhiger wirst. So. Vielleicht ist ja auch meine Grenze, die ich als Eltern setze, oder so eng gesteckt, dass es nicht mehr altersgemäß ist. dann rebellieren die ja zu Recht. Das muss ich ja für mich auch prüfen. Also für mich als Eltern ist es auch gut zu sagen, wenn da immer sowas ist, dann bespreche ich mich mal mit anderen Erwachsenen oder auch mit Beraterinnen oder so, mal abzugleichen. Ist das, was ich da mache, ist das irgendwie altersgemäß und ist das mit einer wohlwollenden Haltung oder gehe ich eigentlich unbewusst da immer in so einen Kampf und lass mich triggern und verliere ich dann selber meinen Stand?
Aber Elisabeth, was machen denn Eltern mit ihren Kindern, wo sie vielleicht doch das Gefühl haben, sie erreichen ihre eigenen Kinder einfach definitiv nicht? Also ich erinnere mich an knallende Türen bei Freundinnen, wo auch die Kinder dann mit großen Kopfhörern aus den Zimmern kamen und einfach die Wohnung verlassen haben und dann in dem Fall eben auch meine Freundin mit einem dicken Fragezeichen hinterlassen haben. Was sollen die machen?
Ja, das ist ja oft kein Dauerzustand, was du da beschreibst, sondern das sind dann so Zeiten oder so Stimmungen. Und da ist es natürlich schwierig. Das kommt natürlich ganz drauf an, was das für eine Situation. Ja. Geht da jetzt eine 12-Jährige alleine in einen dunklen Park, dann muss ich hinterher und die zurückholen. Ja, das ist vollkommen klar. Also es gibt so Dinge, wo ich dann einfach wirklich am Start sein muss als Eltern. Und wenn es Ältere sind, die einfach im Moment irgendwie wo was hochkocht, dann ist es ganz gut zu gucken, okay, wenn die wiederkommen, dann fange ich jetzt nicht sofort an, Stress zu machen, sondern dann frage ich erstmal, sollen wir mal einen Tee zusammen trinken? Sollen wir mal gucken, was eigentlich los ist? So, ne? Also es kommt sehr darauf an, worum es da geht, wie man reagiert. Es gibt tatsächlich Situationen, da musst du knallhart am Ball sein. Ne? Und da musst du sagen, also wenn du da in einer gefährlichen Situation bist oder wenn du einfach abhaust und mir nicht sagst, wo du bist und ich bin in Sorge, du kannst sicher sein, ich werde losfahren und ich werde auch wirklich dranbleiben und zwar nicht alleine, sondern ich werde darüber sprechen mit Freunden.
Ich denke gerade noch an einen ganz anderen Satz, den ich neulich gehört habe. Da hat eine junge Frau Anfang 20 zu einer Freundin von mir gesagt, ihr könnt total froh sein, dass ihr nicht mit Social Media aufgewachsen seid. Sind ja viele von uns, die Teenies haben wirklich nichts, eine ganz andere Zeit. Was sagst du, selbst wenn wir sagen, wir können mit Social Media selbst vielleicht gar nicht so viel anfangen und das Gefühl haben, unsere Kinder auch darin zu verlieren. Wie können wir diesen Weg gemeinsam beschreiten und wie verlieren wir Eltern vielleicht auch Angst davor zu denken, was passiert da mit meinen Kindern?
Naja, die Dame, die das gesagt hat, die kann ich sehr gut verstehen, weil das natürlich einen zusätzlichen Stress in die Familie bringt und auch ein zusätzliches so in eigene Welten rutschen. Das sind Probleme, die gab es früher nicht, sondern es gab natürlich Probleme, aber das ist so ein anderes Thema, weil das ja manchmal auch so leise und so schleichend ist. Die ziehen sich dann einfach zurück. Es stört ja auch nichts, ist ja oft auch ruhig, es sei denn, die spielen irgendwelche Spiele, wo Geräusche gemacht werden müssen, die gibt es ja auch. Aber das ist ein Riesenproblem und darüber, da bleibt Eltern nichts anderes übrig, als zu gucken, wie kann ich mein Kind da begleiten und wie können wir auch Regeln finden, die sind super, super wichtig. Und auch da muss man bei Regeln nicht denken, wenn man die einmal gesetzt hat, dann halten die bis zum Abitur. Wenn wir Glück haben, halten die bis nächste Woche. Und aber es ist wichtig, und dass wir die Kinder auch damit einbeziehen und auch, dass wir auch gucken, was je nach Alter natürlich, kommt darauf an, wie alt sind die Kinder, was machen die da genau. Und also da müssen wir uns reinschaffen. Das hat alles, wir können da nicht weggucken, sondern wir müssen uns da reinschaffen und gucken, wo ist das Internet hilfreich und wo ist es hinderlich. Und das mit den Kindern und Jugendlichen besprechen und gucken, wie gehen wir damit um, wie gehen wir in der Familie damit um. Auch da ist natürlich super wichtig, Vorbild sein. Wenn wir als Eltern neben den Kindern sitzen und mit denen reden und gleichzeitig auf unser Handy gucken, dann sind wir raus.
Ja.
Also das ist keine gute Idee. Auch da ist es total wichtig, die Regel beim Essen kein Handy, in der Nacht kein Handy gilt für alle. Ja, ganz klar. Und dann eben auch zu gucken, wie können wir denn auch positiv mit diesem Teil umgehen, ne? Und wo kann es uns wirklich nützen und hilfreich sein? Manche Eltern benutzen das ja auch, um ihre Kinder zu kontrollieren. Auch keine gute Idee.
Mhm. Mhm. Jetzt haben wir ja überwiegend über Kinder gesprochen, die rebellieren. Aber was ist denn eigentlich mit den Kindern, die so, sich so gar nicht reiben? Also so ganz gut ist das ja auch nicht, oder?
Ja, das kommt drauf an. Aber oft, manchmal ist es tatsächlich so, dass ich mir um die mehr Sorgen machen muss, als um die anderen, die etwas zeigen, dass was nicht stimmt. Ja. Die ziehen sich so zurück, die du meinst jetzt, und die stressen mich nicht besonders, sondern ich mache mir aber vielleicht Sorgen oder wahrscheinlich mache ich mir an irgendeinem Punkt als Eltern Sorgen. Was ist mit denen? Treffen die überhaupt noch Freunde? Was ziehen sich so zurück? Das kann viele, viele Gründe haben. Mhm. Also das kann sein, dass die traurig sind, dass sie zum Beispiel Mobbing erleben oder dass die sich Dinge nicht trauen, dass sie einfach vielleicht auch schüchtern sind. Und das kann aber natürlich auch schwierige Gründe haben. Das kann auch sein, ich meine, es gibt ja auch Kinder, die sehr angepasst sind. Und manche Kinder, die sind angepasst, weil die merken, in der Familie ist schon genug los. Wenn ich jetzt auch noch Stress mache, dann geht hier gar nichts mehr. Das heißt, die haben nicht den Raum, mal auch irgendwie zu rebellieren. Ja? Also oft ist das ja auch, wenn Eltern sich trennen, dass sie sagen, ach, mit meinem Kind, na, das verpackt das gut. Ja, was bleibt dem Kind anderes übrig, wenn die Eltern schon so einen Punk haben? Wenn es selber noch Stress macht, hat es Angst, ja, werde ich dann vielleicht auch verlassen? Oder ist überhaupt jemand dann, der mir zuhört, der mich tröstet, wenn ich zeige, dass ich traurig bin oder dass ich wütend bin oder sonst Gefühle habe? Also es kann sehr verschiedene Gründe haben und es ist wichtig, da auch, natürlich ist die Verbindung mit unserem Kind, egal in welcher Lage, die Basis für alles. Wie können wir verbunden bleiben? Manche Eltern, die fangen dann an zu reden und zu reden und zu reden oder Vorwürfe zu machen oder Vorträge, Vorwürfe oder Verhöre durchzuführen. Die sind die drei roten Fausten, die ich immer wieder beschreibe. Das sind die absoluten Kontaktkiller, diese drei Sachen. Da können wir wirklich den Vorhang fallen, den Roller runterfallen hören. Sondern es ist wichtig, eben zu gucken, wie kann ich Vorbild sein, wie kann ich verstehen, was mit meinem Kind ist und wie kann ich auch Vertrauen haben. Das sind die grünen Fausten.
Dann die letzte Frage an dich oder die letzte Bitte. Welchen Tipp hast du am Ende für Teenies, die vielleicht zuhören? Was möchtest du denen noch mit auf den Weg geben?
Die Teenies, die sollen sich ausprobieren und gut gucken, dass sie irgendwie ihren Weg finden und wo können sie sich gut orientieren und was brauchen sie. Und natürlich ist es gut, auch für sie zu gucken, wo kann ich Unterstützung kriegen. Kriege ich die bei meinen Eltern oder kriege ich die manchmal auch bei anderen Erwachsenen? Manche haben auch wirklich ganz, ganz tolle Lehrer. Also guck, wo es dich hinzieht und wo du das Gefühl hast, Mensch, da interessiert mich was und guck, such deinen Weg.
Wir haben natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer noch einen Literaturtipp für alle Eltern, die sich mal wieder wundern, wenn die Kinder auf der Couch oder im Bett hängen. Die tun nicht nichts, die liegen da und wachsen. Erschienen im Patmos Verlag von unserer heutigen Expertin Elisabeth Raffauf. Elisabeth, vielen lieben Dank für dieses sehr erhellende Gespräch.
Danke.
Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir wünschen dir und deinen pubertierenden Klientinnen und den Eltern sehr viel gute Unterstützung, die du ihnen bietest. Danke dir.
Ja, vielen Dank euch. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und alles, alles Gute.
Danke.
Das war Hey Familie, der Familienpodcast von DM Glückskind. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Dienstag auf dm.de/heyfamilie
und überall, wo es Podcasts gibt.